Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek.
Dieses Bild, den Boden unter den Füßen weggezogen zu bekommen, ist was ganz Bedrohliches. Also wir sind dann im freien Fall, ja. Und das können wir emotional nicht zulassen, weil dann würden wir daran kaputt gehen, ja. Aber diese ganzen Gefühle unterm Schock müssen, ja, dürfen und müssen nach und nach an die Oberfläche, ja. Und da brauchen wir aber ein sicheres Umfeld. Wenn wir im Hass sind, oder in der Wut in so einer Phase, ja, dann kann die Traurigkeit keinen Raum einnehmen. Und oft kommen wir über den Hass und über die Wut hinweg, wenn wir die Traurigkeit zulassen, wenn wir schauen, was wir bedauern dürfen. Ja, das ist wirklich wie so ein Zaubermittel manchmal, ja, wenn wir Menschen dann in der Trennungsbegleitung zum Beispiel einladen und begleiten darin, in die Traurigkeit zu gehen, ja, wie sich dann die Wut auch ein bisschen lösen kann.
Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Und heute habe ich ein Thema mitgebracht, das wir, glaube ich, alle kennen. Es geht nämlich um Trennung. Und dafür habe ich eine Paartherapeutin. Und wer fleißig den Podcast hört, weiß natürlich, welche Paartherapeutin ich jetzt bei mir habe, nämlich die liebe Diana Böttcher. Hallo!
Hallo Mareike, schön wieder hier zu sein. Ganz vertraut mittlerweile nach dem dritten Mal. Ist, glaube ich, unsere dritte Folge, richtig? Ja.
Stimmt, das dritte Mal. Ich weiß gar nicht, die ersten Folgen waren, ach, ich weiß gar nicht, über was
die erste war, haben. Ja, ich weiß es natürlich, weil du natürlich ein paar mehr gemacht hast. Das erste war, ging es wirklich um das Thema Paartherapie, ja, und wie Paare in ihrer Beziehung wachsen können, wie Paartherapie dabei hilft, vor allem auch die emotionsfokussierte Therapie, weil es ja da viel darum geht, Gefühle zu integrieren, ja, weil Liebe hat ja, ist ja ein Gefühl, ja, ist ja kein Vernunftakt, den wir machen in der Partnerschaft, sondern weil wir uns lieben und wie wir die Liebe pflegen können, ja, und was hinderlich ist für die Liebe. Das hatten wir. Und beim zweiten, das war spannend, das war so ein ganz anderes Thema, ging es über Bewertungen. Ne? Da hat es mich angesprochen, dass ja, Bewertung ist auch spannend, ja, weil das haben wir natürlich, das ist unabhängig von Partnerschaft oder Freundschaft, das betrifft uns alle. Fand ich auch sehr spannend, die Folge.
Ja, ja, weil uns Bewertungen, finde ich, manchmal echt aufhalten. Ne? Und so ein bisschen negativ auch beeinflussen und runterziehen.
Mhm. Genau, und jetzt geht's um Trennungen, richtig?
Ja. Genau. Ja. Vorab die Frage, ich habe gestern auf dem Balkon gesessen und unsere Folge vorbereitet in der Sonne. Und da kam mir der Gedanke, hast du mir jemals erzählt, wie du zu dem Thema Paartherapie gekommen bist? Also warum ausgerechnet dieses Thema?
Mhm. Ja, es ist eine spannende Geschichte tatsächlich. Eigentlich ist Paartherapie eine Affäre gewesen. Ja, wenn man das so vergleicht. Und zwar habe ich ein Zweitstudium in Psychologie gemacht und war nach dem Bachelorabschluss, war das Thema, ich komme eigentlich aus der Familienberatung und aus der Familientherapie, habe natürlich mit den Eltern auf der Paarebene viel zusammengearbeitet und hatte es aber schon so lange gemacht, dass ich nach dem Bachelor jetzt nicht nochmal in die Elternberatung wollte, weil ich das einfach schon ausgiebig gemacht habe und wir brauchen ja immer neue Anreize. Und ich war eigentlich, genau, ich habe Psychologie studiert, weil ich eigentlich den klassischen psychotherapeutischen Weg gehen wollte. Ja, so in Psychotherapie, ich habe vorher Sozialpädagogik studiert. Und genau, war als Sozialpädagogin tätig und wollte aber mehr in die therapeutische Richtung gehen, weil ich so in der Arbeit mit den Eltern gemerkt habe, oh, das macht mir Spaß, das liegt mir auch. Und habe ich halt nochmal ein Studium angeschlossen. Und auf dem Weg, diese Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin, also Individualtherapie, ist dann relativ langer, ja. Und nach dem Bachelor dachte ich, okay, was mache ich jetzt? Ich wollte den Master natürlich noch machen und dann diese Ausbildung dazu, kam die Idee, ach, ich spezialisiere mich mal in Paartherapie, ja. Und habe dann auch meine Bachelorarbeit so ausgewählt, dass ich mich mit dem Thema noch mehr auseinandergesetzt habe und auch dazu geforscht habe. Und habe dann gemerkt, ah ja, emotionsfokussierte Therapie. Ich bin da sehr pragmatisch, ehrlich gesagt, ne. Ich habe geguckt, welche Methode ist die beste? Es gibt ja eine Million Methoden. Ja, was sagen die Studien, wie sind die Effektstärken, ja, was ist am wirksamsten, da war emotionsfokussierte Therapie, dachte ich, okay, gucke ich mir an, habe da ein bisschen was dazu gelesen und in meiner Forschung dachte ich, okay, macht alles Sinn, da muss man sich mit Bindungsthemen beschäftigen, mit Emotionen, klar, kann ich machen und dann war ich quasi in einer Fortbildung und war sofort gecatcht, also es war schon quasi in der Fortbildung saß ich da und das ist ganz toll in diesen Ausbildungen zur emotionsfokussierten Therapie. Da sind auch Live-Paare, die therapiert werden, zwar in einem Nebenraum und da gibt es dann so eine Übertragung, total spannend, ja. Und das Paar weiß es. Es hat sich bereit erklärt, daran teilzunehmen mit dem eigenen Therapeuten und weiß, dass ganz viele Auszubildende quasi auf der anderen Seite sitzen und zuschauen und zuhören und ganz, ganz spannend. Und da kriegt man dann wirklich diese Wirkkraft dieser Methode auch mit, ja, wie das ist, mit Menschen nicht auf einer Kopfebene zu arbeiten, ja, sondern auf einer Herzensebene. Und die hat mich total gecatcht, ja. Und dann ein Paartherapeut, habe ich ja auch erzählt, ne, kann sich ja jeder nennen. Es ist kein geschützter beruflicher Berufsbezeichnung. Und dann dachte ich damals und mein damaliger Partner hat mich da auch sehr supported. Also gut, dann machen wir das einfach, ja. Und dann haben wir uns irgendwie, habe ich mich irgendwo eingemietet. Er hat mich bei meiner Webseite unterstützt. Und dann war ich einfach Paartherapeutin, die emotionsfokussiert arbeitet. Ja, das ging dann relativ schnell. Und ich war so Feuer und Flamme, dass ich gemerkt habe, ich will gar nichts mehr anderes machen. Ich wollte dann, habe dann keinen Master gemacht, obwohl ich mich sogar schon für den Master beworben hatte, für einen Masterplatz. Habe dann aber gemerkt, ich will das gar nicht. Ich will jetzt diese Paartherapie machen. Und dann war ich so hin und weg. Und auf einmal hat sich mein Weg ja komplett verändert. Ja, und bin da voll aufgegangen und mache das jetzt mittlerweile seit 7, 8 Jahren. Und bei mir ist es oft so, dass ich nach 1, 2 Jahren, mir wird schnell langweilig, ja. Und dann will ich immer was wechseln. Ich brauche immer was Neues, ja. Und das war das erste Mal, wo ich das beruflich das Gefühl hatte, auch immer noch habe, ich bin angekommen, ja. Hier bin ich richtig, ja. Und seitdem, ja, lebe ich das einfach, ja. Und das entwickelt sich und gehe total gerne zur Arbeit, merke, ich bin wirkungsvoll. Es gibt natürlich in der Selbstständigkeit immer auch Bereiche, die man nicht so gerne macht, ja, Steuer, Finanzen, alles was so drumherum, die ganze Orga-Geschichten, ja. Aber die Kernarbeit, ja, mit den Paaren, da merke ich, die ist überhaupt nicht anstrengend für mich. Ich muss auch nicht jetzt groß mich vorbereiten. Die Nachbereitung ist es eher, ja, und in den Prozessen präsent zu sein, ja, und die wirklich zu helfen. Das ist so. So bin ich hingekommen und dann wurde aus der Affäre eine feste Beziehung. Bis der Tod oder die Langeweile uns scheidet. Mal gucken.
Ich hoffe, das dauert noch eine ganze Weile, weil das immer wieder Spaß macht, dass, wenn wir uns zusammensetzen, mit dir über irgendwelche Themen zu sprechen, sei es jetzt Beziehungen zu Partner, Partnerin, als auch Beziehungen in Freundschaften. Weil du das vorhin angesprochen hattest, dein damaliger Partner, ich hatte ja schon in der letzten Folge mit der lieben Silke gesagt, dass ich jetzt ja häufiger mit Menschen spreche und auch auf ihre persönlichen Erfahrungen gehe im Rahmen von ja vom persönlichen Wachstum, von Weiterentwicklung, sich auseinandersetzen mit verschiedenen Themen und Mustern, die sie vielleicht aus der Kindheit mitgebracht haben. Und heute das Thema Trennung, das betrifft dich ja auch auf eine ganz intensive Art und Weise, eben wie du es vorhin gesagt hattest, dein damaliger Partner, gab es ja bei dir in den letzten Jahren auch eine Trennung. Und wir werden jetzt erstmal das Thema Trennung uns im Allgemeinen angucken. Und ja, und ich glaube, das ist für viele auch spannend. Was sagt denn eine Paartherapeutin, die ja andere Paare betreut im Trennungsprozess oder auf dem Weg, sich wiederzufinden? Ja, wie eine Paartherapeutin damit umgeht, wenn sie sich selbst trennt oder getrennt wird oder wie man das da nennt. Von daher wird das heute, glaube ich, ziemlich spannend.
Ja, ich freue mich drauf. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich versuche feinfühlig und sensibel mit dir umzugehen.
Ja, ich fühle mich bei dir auch sicher, Mareike. Ich glaube, das wirst du gut hinbekommen.
Mal gleich zu Beginn, wenn ich in einer Beziehung bin und merke, okay, es geht so nicht weiter und ich habe für mich festgestellt, okay, ich möchte mich gern trennen. Hast du oder gibt es einen Weg, sich darauf vorzubereiten, auf diese Trennung, auf eine saubere Trennung? Wir lassen mal jetzt außen vor, ob jetzt Kinder dabei sind oder nicht, weil das glaube ich, das wird dann nochmal zu komplex, wenn Kinder mit involviert sind.
Das heißt, die Frage ist, wenn ich merke, ich bin in einer Beziehung, ich bin unglücklich und ich bin mir sicher, dass ich mich trennen will. Exakt. Ja, ja, nicht, ich bin mir nicht sicher. Und,
sondern ich habe für mich schon innerlich abgeschlossen.
Okay, ja, ich habe für mich innerlich abgeschlossen. Dann, ja, das Gespräch suchen mit dem Partner oder der Partnerin, ja, und da selber ganz feinfühlig zu sein, weil entweder, es kommt dann auch immer auf die Beziehungssituation an, ja, wo befinden wir uns gerade als Paar? Und spannend ist, sind wir uns nahe? Meistens sind wir es natürlich nicht, wenn einer emotional aussteigt, ja, dann haben wir eher eine Distanzphase schon, in der wir leben, ja. Und das sorgt ja erstmal für einen Schock für den Partner, ja, weil der oder die wahrscheinlich damit nicht rechnet, ja. Und ja, das Gespräch zu suchen und da ganz feinfühlig zu sein, ja, und den anderen reinen Wein einzuschenken, wie man so schön sagt, ja. Und erstmal mit allem rechnen, ja, entweder mit Ablehnung, mit Fragen, mit Schock. Weil wenn der andere wirklich nichts davon ahnt, ja, muss er das erstmal verarbeiten, ja. Und meistens ist es so, wenn einer oder ich sag mal, wenn ich in der Position bin, ich habe mich schon entschieden, dann bin ich dem anderen ein paar Schritte voraus, ja, das heißt, in dem Moment, wo ich die Entscheidung oder gefühlt habe, ich will mich trennen, gehe ich ja nicht sofort hin und sage, sondern das bleibt ja noch in mir und ich gehe damit schwanger irgendwie richtig. Ja. Und dieser Prozess, der fehlt dem anderen. Ja. Und wenn wir dann uns irgendwann überwinden, das braucht eine Überwindung, das mit dem anderen zu teilen, ja, dann braucht es erstmal Zeit. Dann müssen wir quasi bei uns auf die Pause-Taste drücken, ja, und warten, dass es beim anderen ankommt und gucken, was löst das alles beim anderen aus, ja. Weil es ist eine bedrohliche Situation im Sinne von, die Bindung wird aufgelöst, ja. Das ist kein Spaziergang, ja. Das ist kein schönes Ereignis, ja. Es ist ein sehr schwieriges Ereignis, was sehr verunsichert, ja. Und da braucht es Zeit und Raum und Geduld, ja, sich wieder zu finden im Sinne von, dass wir auf dem gleichen Stand sind, ja. Und da muss der andere die Zeit haben, nachrücken zu können, ja, und sich selber zu verorten, ja. Wie ist das jetzt für mich, ja? Für mich war eigentlich alles okay. Ich weiß, wir haben eine schlechte Phase jetzt gehabt, aber ich dachte, das wird wieder. Da war ich mir ganz sicher. Und auf einmal sagst du mir, das wird nicht mehr, ja. Was soll ich jetzt damit machen? Ja, da bin ich erstmal wie vom Kopf gestoßen, ja. Da werde ich so ein bisschen aus meiner Traumwelt auch rausgeholt, richtig, ja. Und da brauche ich dann ein bisschen Zeit und Geduld. Ja.
Was ich tatsächlich machen würde, wenn ich in so einer, auf der Seite wäre, die sich trennt, ich glaube, ich würde vorab, und ich finde, das ist auch ein guter Punkt, den du sagst, sich auf alles vorzubereiten, was da sozusagen mir dann entgegengeworfen wird vielleicht. Ich glaube, ich würde tatsächlich so vorgehen, dass ich mir vor allem auch aufschreibe, na, warum ich diese Trennung möchte, warum das für mich so nicht weitergeht. Und dann würde ich mir auch intensiv Gedanken machen und tatsächlich bin ich so ein Mensch, ich würde mir wahrscheinlich auch aufschreiben, was mir entgegengeworfen werden könnte, um einfach mich darauf vorzubereiten. Hm. Na, wenn ich glaube, wenn ich mich dann die gesamte Wucht der Emotionen trifft, natürlich Verletztheit, ne, Trauer, Wut, vor allem auch wahrscheinlich Wut und dann Tränen ohne Ende. Ich glaube, wenn ich mir das vorher so ein bisschen nochmal bewusster mache, indem ich mir das auch aufschreibe und dann auch einfach, okay, es kommen vielleicht auch Beleidigungen, dann glaube ich, kann ich in dem Moment besser damit umgehen.
Ja, ist auf jeden Fall eine gute Methode, ja. Aber all das, was du gerade gesagt hast, wird in dem Erstgespräch keinen Raum haben. Ja, es ist gut zur inneren Vorbereitung.
Für die innere Vorbereitung,
genau, ja.
Nicht für meinen Partner, von dem ich mich dann in dem Moment trenne. Das würde ich auch, ich würde auch nicht dann auf ihn einreden und sagen, ja, schau mal hier, ich habe das jetzt hier mal so aufgeschrieben, siehst du hier diesen Entscheidungsbaum?
Ja, ungefähr. Manchmal ist es so.
Sondern für mich tatsächlich als innere Vorbereitung, dass ich weiß, wenn er dann sagt, boah, du bist so eine B-Punkt und ich hasse dich und wie kannst du nur, dass ich das in dem Moment nicht so doll an mich ranlasse, sondern einfach, es ist okay, dass er gerade so reagiert.
Genau, es ist okay, du bist jetzt wütend, das kann ich gut verstehen. Ich lasse das jetzt erstmal bei dir, ich lasse es jetzt erstmal sacken und ich bin für Gespräche bereit und offen. Aber jetzt gerade in dem Modus können wir leider nicht weiter miteinander sprechen. Ja? Und ich weiß, dass das schmerzlich ist, auch für mich schmerzlich, ist für mich auch schwierig. Ja? Und dass man aus so einer Situation dann eher rausgeht, sie eher begrenzt, ja, und dann lieber immer wieder miteinander dann ins Gespräch kommt, ja, und dann eine Frage nach der anderen klärt, die sich dann melden wird. Ja?
Gehen wir mal auf die andere Seite. Mein Partner trennt sich von mir und ich bin im Prinzip auf der anderen Seite. Hm. Wie, also im ersten Moment, ich hatte das einmal gehabt, da kriegte ich dann eine E-Mail. Gut, es lagen auch mehrere tausend Kilometer dazwischen. Und ich war völlig geschockt. Also das ist so dieses erste Mal, es wird dir der Boden unter den Füßen weggezogen. Hm. Was rätst du da?
Ich rate da tatsächlich, diesen Schock erstmal zuzulassen. Ja, wenn wir geschockt sind, dann braucht es erstmal einen Moment, wieder in die Realität zu kommen. Ja, da geht es viel um das Emotionale in Balance kommen, wieder mit sich. Ja, Und da braucht es ja das, was wir meistens, also da sind wir sehr individuell, ja. Einige wollen sich dann eher zurückziehen und sich alleine sortieren. Andere wollen dann in Kontakt gehen mit anderen oder darüber sprechen, um sich zu sortieren. Da muss man, darf man schauen, was ist einem selber wichtig, ja. In einem Schockzustand, gerade wenn es jetzt eine Trennung ist, heißt es meistens auch erstmal, was bedeutet das jetzt? Was ist der nächste Schritt? Was muss ich machen? Oder was passiert jetzt, ja? Dass man sich da nochmal rückversichert, jetzt passiert erstmal gar nichts, ja. Weil so schnell wird sich ja nichts ändern in der Außenwelt, ja. Sondern, dass man sich da erlaubt, okay, ich muss jetzt aus dem Schock heraus auch nicht sofort handeln, ja. Sondern ich darf mir jetzt erstmal die Zeit nehmen, ja. Und es tut verdammt weh. Ja, das ist das, was in so Schocksituationen passiert. Ja, da brauche ich tatsächlich wirklich soziale Unterstützung. Ja, die kann ich dann meistens von meinem Partner oder meiner Partnerin, die mir das angetan hat, in Anführungsstrichen, natürlich nicht bekommen. Das heißt, ich bin da angewiesen auf andere Menschen, die mich so ein Stück weit auch halten. Ja, da sind wir Menschen primitiv oder einfach, ja, wir brauchen dann irgendeine andere sichere Verbindung, bei der wir uns aufgehoben fühlen in so einem Schockmoment, ja. Und da müssen wir uns irgendwo hinwenden, ja. Und das erstmal zulassen, ja. Das ist oft so, der Schock sorgt dafür, das ist wie so ein Schutzmechanismus unserer Psyche, ja, sorgt dafür, jetzt gerade ist etwas emotional zu überwältigend für uns, ja. Und der Schock ist so eine Schutzreaktion, damit diese ganzen Emotionen nicht auf einmal hochkommen, ja, weil dieses Bild, den Boden unter den Füßen weggezogen zu bekommen, ist was ganz Bedrohliches. Also wir sind dann im freien Fall, ja. Und das können wir emotional nicht zulassen, weil dann würden wir daran kaputt gehen, ja. Aber diese ganzen Gefühle unterm Schock müssen, ja, dürfen und müssen nach und nach an die Oberfläche, ja. Und da brauchen wir aber ein sicheres Umfeld, ja, wo wir uns quasi über die Zeit zulassen können. Was bedeutet das? Ja, das tut weh, das ist schmerzlich, es macht mir Angst, das macht mich traurig, ja. Ich bin fassungslos, ja. Ich verstehe die Welt nicht mehr, ja. All diese Gefühle nach und nach kommen zu lassen, um diesen Schock zu verarbeiten und in die Realität zu kommen. Das ist jetzt meine Realität, ja. Und was mache ich damit, ja? Wieder in die eigene Kraft zu kommen, so ein Stück weit, ja.
Hilft das dann, also geht es dann auch erstmal darum, die Gefühle zuzulassen, sauer zu sein, zu weinen, keine Ahnung, in den Boxsack zu verhauen? Oder sagst du, es ist eher ratsam, einfach zu reden, oder ist es eine Kombination?
Das ist auch sehr individuell, ja. Manche Menschen neigen dazu, dann viel ins Reden zu kommen. Die wollen dann viel verstehen, ja. Kann eine Strategie sein, diese verletzlichen Gefühle zu vermeiden.
Jetzt hake ich da mal ein. Das ist tatsächlich so, wenn ich ins Reden gehe, ist das eigentlich eher um die...
Wenn ich zu viel ins Reden komme, wenn ich quasi keine Gefühle zulasse, wenn du dir vorstellst, jemand macht mit dir Schluss, ja. Und jetzt lässt du diesen ganzen Schock und diese ganzen Emotionen gar nicht zu, sondern jetzt fängst du erstmal da zu diskutieren, wieso, weshalb, warum, was ist pro, was ist contra, ich verstehe das nicht, ich stelle das in Frage, ich bin quasi voll rational dabei, ja, dann ist irgendwas nicht richtig, ja. Dann ist das eher ein Indiz dafür, dass jemand gerade nicht in Kontakt mit seinen Gefühlen ist, ja, und eher von diesen Gefühlen weggeht, ja.
Also Leute, ihr habt ja sicherlich die ein oder andere Folge von mir gehört, und ich hatte in der Folge zum Thema Brückengeneration, ich bin mir nicht mehr sicher, vielleicht war es die Folge oder eine andere, da hatte ich erzählt von einem familiären Twist Anfang des Jahres, und in dem ich total rational die Rolle der Mediatorin übernommen habe zwischen zwei Familienmitgliedern, die mir beide sehr, sehr nahe stehen. Und ich habe das total geblickt, was da passiert ist, auf der einen Seite, was auf der anderen Seite passiert ist. Und hatte dann, als sozusagen dann diese Situation zur Ruhe kam, kam dann bei mir der emotionale Hammer, dass ich komplett zusammengebrochen bin. Ich finde das gerade total krass, wenn mir gerade bewusst wird, dass ich genau das getan habe. Ich habe die ganze Zeit geredet. Ich habe geredet und geredet. Ich habe erklärt, ich habe verstanden. Ich habe versucht, Verständnis zu schaffen auf beiden Seiten.
Ja, ist okay, Mareike. Ja, jetzt kommen die ganzen Emotionen hoch. Aber wie ging es dir in der Situation, richtig? Wie hast du dich gefühlt? Wie war das? Was?
Ja, ich habe mir immer gedacht, ich habe das total verstanden. Ich habe beide Seiten verstanden, wie sie sich fühlen.
Wie hast du dich gefühlt? Das ist das Spannende.
Wie habe ich mich gefühlt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das, glaube ich, wie habe ich mich gefühlt?
Was kommt denn jetzt gerade hoch?
Weil Traurigkeit und vor allem einfach, dass ich mich da selbst so übergangen habe. Dass ich mich wirklich in diesen Wochen komplett übergangen habe. Und eigentlich ist es auch ein Stück weit Enttäuschung von mir selbst, dass ich das nicht gesehen habe. Da geht's, ich meine, ich mache den Podcast seit über einem Jahr und ich spreche mit so vielen Menschen und lerne ja immer mehr über mich. Und trotzdem habe ich in diesem Fall nicht kommen sehen, dass ich eigentlich aktiv gerade dabei bin, meine Gefühle in diesem Thema, wo ich ja wirklich in beiden Seiten ganz eng verbunden bin, weggedrückt habe.
Ja, das machen wir ganz automatisch, das ist ganz normal. Ja, und oft verstehen wir es erst im Nachhinein. Ja. Und manchmal so über diesen Weg.
Ja. Aber das ist wirklich, also das schreibe ich mir wirklich hinter die Ohren, wenn ich anfange, in so einer intensiven Situation zu reden. So viel zu reden.
So viel verstehen zu wollen, so viel Einfluss nehmen zu wollen, ja. Was ja gesund ist, ja. Ich glaube, du hast da wirklich aus einer Bindungsebene heraus gearbeitet, ja. Das ist das, was wahrscheinlich du eh machst, ne. Du bist eher so ein aktiver Typ, ja. Du, ne, richtig, ja.
Natürlich. Yeah. Ja. Sei es auch, wenn Freundschaften auseinandergehen, dann will ich das verstehen.
Ja,
dann will ich wissen, was dahinter steckt. Und ich denke mir dann zwar, ja, das tut weh. Ich möchte verstehen, warum das so gekommen ist.
Und es ist auch wichtig, auf dieser Verstandesebene zu schauen, ja. Aber es ist genauso wichtig. Und da sind wir leider nicht so trainiert worden. Trainiert im Sinne von, ja, unsere Kinder zum Beispiel, die wachsen in so einer ganz anderen Welt auf, wo Gefühle wichtig sind, ja, wo sie Gefühle benennen können. Und wo sie von uns gespiegelt bekommen, ja, deine Gefühle sind wichtig, ja. Wir hatten das in unserer Generation nicht, richtig, ja. Das machen wir jetzt erst und merken, ah ja, was bedeutet das eigentlich, ja. Wir sind auf dieser Verstandesebene, analytisch gesehen sind wir top ausgebildet, ja. So, ist einfach so, ja.
Da blickt man diese Prozesse, ne?
Total. Und wir merken aber, an bestimmten Punkten kommen wir damit aber auch nicht weiter. Also auch da gibt es eine Limitierung, ja. Und da greift diese emotionale Ebene ein, gerade bei zwischenmenschlichen Beziehungen oder bei der eigenen Beziehung zu sich selbst, ja. Diesen emotionalen Part, den dürfen wir noch weiter ausreifen, ja. Den dürfen wir noch weiter entwickeln, ja.
Aber schau mal, dann ist das doch eigentlich ähnlich wie mit diesem ganzen Thema, was ich auch immer wieder sage. Im Nüchternen weiß ich genau, was ich alles erreiche und erreicht habe. Ich weiß genau, was ich alles kann. Aber es kommt auf der emotionalen Ebene nicht an.
Ich fühle es nicht.
Genau, es kommt nicht in den Zellen an.
Genau, wenn ich es nicht fühle, ja, dann kann ich noch ewig dieser Möhre am Stock hinterherrennen. Richtig, ja. Und dieses Fühlen ist das Spannende, ja. Und das meine ich mit, da durfte ich auch selber durch diese emotionsfokussierte Paartherapie, ja, da kommen wir vielleicht auch noch dazu. Ich saß selber auf der Couch, ja, mit meinem Partner damals und habe jahrelang Paartherapie gemacht auf der anderen Seite, ja. War ein sehr spannender Prozess, ja. Und da in dieses Fühlen zu kommen, ja, und dieses zu spüren, wie vermeide ich Gefühle? Ganz unbewusst, ja, und das ist so eine Strategie, ja. Aber es gibt auch eine andere Strategie, sich von Gefühlen, um zurückzukommen zu unserem Thema, von Gefühlen in so einer Schocksituation so übermannt, überfordert, überschwemmt zu werden, ja, und gar nicht mehr den Bezug zum Verstand zu haben zum Beispiel, ja, weil man dann völlig irrational nur noch in seinem Schmerz ist, weil man da so versunken ist und nur noch in der Hass, in der Wut, in der Traurigkeit, ja, die dann in die Depression abrutschen kann, ja. Da sind die Menschen zwar schon voll in ihrem Gefühl, ja, aber auch völlig verloren, ja. Das heißt, da gibt es keinen Halt, ja. Die brauchen dann auch diesen Halt im Außen, ja, der ihnen versichert, alles wird gut, du bist mit denen, dann bist damit nicht allein, ja. Und deine Gefühle sind auch normal, ja, aber gerade verlierst du dich ganz schön in den Gefühlen, ja. Lass uns hier langsam gehen, ja. Nicht die Gefühle wegreden, weil die geht davon nicht weg, die sollen ja auch nicht weg, ja. Aber es soll sich sicher anfühlen in den Gefühlen, ja. Und dann braucht man jemanden im Außen, der bei der Ordnung hilft, ja. Was fühlst du jetzt gerade, ja? Wo bist du gerade emotional, ja? Wir brauchen immer diesen Kontakt nach außen, weil manchmal können Gefühle für uns so sein wie in einem Labyrinth, in dem wir verloren gegangen sind, ja? Und es ist gut, wenn jemand im Helikopter über uns ist, ja, und uns hilft, den Weg rauszufinden.
Muss das unbedingt eine Paartherapeutin oder ein Paartherapeut sein oder kann das auch die beste Freundin sein oder die Mutter, die sich dann um den Sohn kümmert oder?
Ja. Und das ist eigentlich essentieller tatsächlich als Therapeuten, ja, dass wir ein soziales Umfeld haben und da reichen uns 2-3 Menschen. Wir müssen nicht 10-20 Menschen um uns herum haben, aber 2-3 Menschen, ja, neben unserer Beziehung, ja, mit denen wir verbunden sind, die uns helfen können, ja, an denen wir uns wenden können, ja. Auch die sind natürlich irgendwann auch begrenzt, richtig, ja, und da greifen dann Therapeuten und Berater ein, ja, um dieses System noch weiter zu unterstützen, ja. Aber eigentlich weil wir sind einfach soziale Wesen, ja, das ist eigentlich das, was noch viel wirkungsvoller ist, weil das ist auch längerfristig da. Mhm. Ja, Therapeuten sind ja immer nur für eine gewisse Zeit in unserem Leben, ja, und Freunde, Familie, ja, diese Beziehungen tragen uns über einen sehr viel längeren Zeitraum.
Einfach mal aus Interesse, wann ist der Kipppunkt, dass sich aus diesen ganzen Gefühlen, aus dem Schmerz, aus der Trauer, aus der Wut, sich eine Depression entwickelt? Mhm. Also wann spricht man dann davon, okay, jetzt ist es gerade zu viel, jetzt bist du da mitten in der Depression drin? Mhm.
Ja, und zwar ist es relativ klar, wenn das über eine gewisse Zeit, ja, wir sagen dazu über ein halbes Jahr, die Symptomatik bestehen bleibt, ja, ich kann sie jetzt nicht ganz aufzählen, weil das nicht mein Daily Business ist, ja, und wenn uns das quasi in unseren Alltag beschränkt, ja, wenn es uns dann schwerfällt, ja, zur Arbeit zu gehen, uns um unsere Kinder zu kümmern, wenn wir so lange in so einem depressiven, in dieser depressiven Stimmung sind, ja, brauchen wir erstmal da natürlich eine Psychotherapeutin oder eine Psychotherapeutin, die mit uns nochmal drauf schaut. Ja? Wenn es eine Depression ist, das ist nochmal größer als eine depressive Episode zu haben, richtig? Ja? Das können dann die Psychotherapeuten gut unterscheiden und uns begleiten. Ja? Aber wenn es halt über ein halbes Jahr wirklich wir nur in diesem Tief sind, ja, und irgendwann dieses Tief uns daran hindert, im Alltag auch funktional zu sein, so ein Stück weit, ja. Manche sind funktional, haben trotzdem diese depressive Episode, ja. Das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man das so gelernt hat, ja. Eigentlich kommt man immer an so etwas, wenn man an Grenzen kommt, ja. Man merkt, man kommt an Grenzen, es geht nicht weiter, ja. Oder man kriegt das liebevoll gespiegelt von unseren oder rückgemeldet von unseren Mitmenschen, die sagen, ich mache mir Sorgen um dich, ja. Trauern ist okay und gut und das kann man auch 1-2 Jahre, ja. Aber manchmal zieht einem die Trauer so tief runter, ja, dass man dann einfach nur noch in diesen negativen Emotionen unterwegs ist, ja. Und dann braucht man da nochmal eine andere Hilfe, ja.
Auf der Seite des gerade Verlassenen, was wäre so der größte oder die größten Fehler, die dann derjenige oder diejenige machen kann?
Unterschiedlich, ja. Das ist natürlich tatsächlich eine gute Frage und komplex, ja. Was mir dazu einfällt, ist einmal, man will es dann oft auch demjenigen, den man verlassen hat, irgendwie recht machen. Man will ihn ein bisschen den Schmerz nehmen, weil man fühlt sich auch oft schuldig als derjenige, der geht. Mhm. Ja, und der andere ist gar nicht so committed, der würde noch bleiben wollen. Da haben wir so oft so ein Schuldgefühl und wollen dann irgendwie was wieder gut machen, ja, oder Schadensbegrenzung betreiben, ja. Und dann lassen wir uns manchmal auf Deals ein, die hinter denen wir gar nicht stehen, ja. Das dürfen wir nicht machen.
Also so, wir können ja noch mal reden oder so.
Wir können auch mal zum 10. Mal reden, ja, oder wir können auch mal diesen Ausflug machen, obwohl ich mich damit gar nicht wohlfühle. Weil
oder
ich
wir haben ja den Urlaub gebucht, wir fahren trotzdem in den Urlaub.
Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Ja, genau, ja. Und jetzt musst du aber das und das für mich machen. Du kannst dich jetzt nicht einfach so aus der Beziehung rausziehen. Also das wird ja dann auch von der anderen Seite manchmal eingefordert, ja, dass man da nicht in diese Falle tappt, ja, sondern wirklich schaut, was ist für beide möglich, gut möglich, ja. Und wenn ich als derjenige merke, oh, ich will jetzt was bedienen auf der anderen Seite und es hört ja nicht auf, das ist das Problem, ne? Der andere will dann irgendwann immer mehr und immer mehr, weil eigentlich will er den anderen in die Beziehung zurückbekommen darüber, ja. Oder will den anderen leiden lassen unbewusst, ja, für den Schmerz, der einem angetan worden ist. Dass man versucht, da nicht reinzugehen, ja, und dann liebevoll zu bleiben, sagen, es tut mir leid, ich würde das sehr gerne für dich tun, aber ich kann nicht. Ich merke, ich fühle mich damit nicht wohl, ja. Ich bin trotzdem da in anderen Belangen, ja, da kann ich unterstützen. Ich will mich nicht aus der Verantwortung ziehen, das ist immer wieder wichtig, das zu sagen, ja. Aber ich kann die Verantwortung auch nur so weit tragen, wie ich dahinter stehe. Und das ist etwas, was ich jetzt zum Beispiel nicht tun möchte, ja. Damit fühle ich mich nicht wohl.
In dem akuten Trennungsgespräch, was wäre da so ein, wo du sagst, oh nee, klassischer Fehler, das mal nicht tun auf Seiten der Person, die verlässt?
Ja, und zwar, was wir vorhin auch kurz hatten, ne, wenn du im Bewusstsein unterwegs bist, dass der andere erstmal Zeit braucht, das zu verarbeiten, ja, und du woanders bist, ne, du denkst ja dann schon an die nächsten Schritte. Du bist ja schon in Gedanken schon längst
beim Auszug.
Beim Auszug, genau, beim, wie machen wir das mit den Kindern, wie machen wir das mit den Finanzen. Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz großer Fehler, ja. der ist an der Stelle noch viel zu früh. Okay. Ja, der ist viel zu früh. Da braucht es einfach wirklich Zeit, dass der andere nachrückt quasi und auch bereit ist, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ja, das heißt, da erstmal, es ändert sich jetzt erstmal nichts, außer dass wir wahrscheinlich uns irgendwie kurz darüber verständigen müssen, wie machen wir das jetzt mit der Kinderbetreuung, wie machen wir das mit den Wohnverhältnissen. Ja, aber da auch nicht in der Perspektive, so wie in 2-3 Monaten, sondern da geht es erstmal um Tage, ja, um 2-3 Tage, also die Perspektive eine ganz kurze halten, ja, weil das ist einfach eine zu große Überforderung für den anderen, der erstmal diesen Schock verarbeiten muss, ja.
Die Reaktion bei der Person, die verlassen wird, diese emotionale Reaktion, wie sehr spielt da so ein bisschen die Erfahrung auch mit im Umgang mit Emotionen? Oder noch eine andere Frage dazu, was wäre eine richtig ungesunde Reaktion in so einem Fall?
Ach, weißt du,
also das
klingt
so bewertend.
Ne? Ja, also es gibt tatsächlich nicht wirklich eine ungesunde Reaktion, weil es ist einfach ein Ausnahmezustand. Trennung ist wirklich ein Ausnahmezustand. Das unterschätzen die wenigsten, auch die, die in einer Partnerschaft sehr rational unterwegs sind zum Beispiel, ja, und wollen dann irgendwie ganz vernünftig das lösen. Ja, kann auch manchmal eine ungesunde Reaktion sein, wenn wir das zu technisch betrachten und die Emotionen nicht zulassen, ja, die auch da sind. Ja, es ist immer eine Ausnahmesituation, ja. Und da ist es wirklich wichtig, mitmenschlich hinzuschauen. Wenn es krasse Überreaktionen gibt, ja, und die gibt es auch einfach manchmal, ja, wo dann irgendwie, keine Ahnung, ein Blumentopf wirklich gegen die oder ein Glas gegen die Wand geschmissen wird, weil das so überwältigend ist emotional, ja. Da gilt es dann darum, natürlich sich zu schützen und die Situation nicht noch weiter anzuheizen, ja. Aber es ist eine absolute Ausnahmesituation, ja. Und wenn so etwas passiert, ja, also wenn zum Beispiel körperliche Übergrifflichkeiten gibt, ja, das ist zum Beispiel eine ganz dramatische Situation, ja. Da gilt es dann darum, rauszugehen aus der Situation, ja, sich zu schützen, rauszugehen und sich noch viel mehr Zeit zu nehmen und auch Hilfe mit dazu zu holen. Ja, das ist manchmal so, manche Paare sind völlig überfordert mit der Trennungssituation und dann brauchen die jemanden, der die hält, ja. Entweder ein Freund oder Bekannte oder halt einen Therapeuten, ja, der dann da ist und beide versteht und beiden hilft, nicht noch tiefer abzurutschen. Ja.
Wir gehen mal noch vor deine Ausbildung als Paartherapeutin, also bevor du sozusagen auch das Wissen, das praktische und das theoretische Wissen hattest. Wie bist du damit mit Trennungen umgegangen?
Ja, unterschiedlich. Ich bin eher so ein analytischer, so ein Rückzügler-Mensch. So, also in der emotionsfokussierten Therapie gehen wir immer so von Verfolgern und Rückzüglern aus. Ja, du bist ja mehr so ein Verfolgertyp, richtig? Du gehst dann so voll krass, oder?
In der Vergangenheit würde ich sagen eher Rückzügler, weil...
Ach, so, stimmt, doch, jetzt weiß ich ja.
Mein
stimmt.
Verhalten war damals immer, ich habe die Person komplett aus meinem Leben gestrichen. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ich habe die E-Mail-Adresse gelöscht, ich habe die Handynummer gelöscht. Gut, ich habe die Sachen nicht weggeschmissen, sondern die habe ich in eine Kiste gepackt und die Kiste habe ich bis heute auch noch. Also irgendwo bei meiner Mutti auf dem Dachboden liegt das Zeug noch. Das habe ich nicht weggeschmissen, weil da hat meine Mama immer gesagt, Mareike, das sind alles Erinnerungen. Und deswegen, das habe ich noch da, aber ich habe ansonsten die Person komplett gestrichen. Ich hatte keinen Kontakt mehr, ich wollte gar nichts mehr wissen. Das war mein Umgang. Ist ja dann eher Rückzügler, oder?
Ja, ist eher Rückzügler, ja. Können aber auch Verfolger sein.
Ich auch nicht betteln
sein.
Würde.
Ja,
ich
ja,
würde
nee.
Never ever,
ja, ja,
würde ich
eher, ja,
betteln,
ja.
Um bitte, bitte, bitte,
ja.
Wenn ich, nee, ja. da fällt bei mir dann eine Jalousie.
Ja. 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 Während du erzählst, fällt mir eine Situation ein, da war ich in meinen 20ern und da hatte ich eine kurze
das war
Beziehung.
Doch jetzt. Ja? Das war doch erst jetzt.
Ja, ja, genau. Oh nee, ich möchte nicht nochmal dahin zurück. Oh nee, wenn ich auch so manchmal denke.
Aber mit dem Wissen jetzt?
Ach, ehrlich gesagt auch nicht mit dem Wissen jetzt, weil ich finde, das gehört zum Leben dazu. Ja, so, das ist irgendwie so ein Geschenk, das zu haben. Erfahrungen machen zu können, ja, über die man danach, die einem vielleicht danach peinlich sind, die man belächeln kann, ja. Das ist so ein bisschen eine andere Art von naive Phase, ja. Als Kinder haben wir auch so eine naive Phase und im jungen Erwachsenenalter, was ja so die 20er
die
auch sind, ne? So, ne? Ist irgendwie schön Rückblick, ne? Es macht uns irgendwie menschlich, ja. Also, ich glaube, alles andere wäre komisch. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, ne? Manchmal hofft man sich, bestimmten Schmerz zu vermeiden, ja. Aber wie gesagt, ich sehe das mit Gefühlen und Schmerzen mittlerweile ganz, ganz anders, weil ich einen eigenen Prozess gegangen bin. Und da fällt mir eine Situation ein, da hat sich eine Fernbeziehung von mir, wir haben ein paar Monate waren wir zusammen, Hamburg-Berlin war das damals. Und dann hatte ich mich so, ich hatte es überhaupt nicht kommen sehen, ja. Und dann hatten wir uns getroffen. Ich war bei ihm oder nee, bei mir war das. Ne? Er kam nach Berlin und wir saßen in meiner Küche und da hat er mir das gesagt. Und ich bin sofort in den Shutdown gegangen. Ja, rückblickend bin ich total in den Shutdown gegangen, emotional. Ich habe das nicht an mich herankommen. Das hat mich so schockiert, ja, dass ich total erstarrt war und gesagt habe, sowas so voll peinlich rückblickend. Okay, gut, dann ist jetzt vorbei. Ja, schade, okay. Und ich wusste dann nicht, was zu sagen. Rückblickend dachte ich so, ich habe dann ganz viel auf meine Nägel geschaut. Also es war, diese Situation war mir so unangenehm, ich wollte irgendwie weg, die hat so weh getan. Aber ich habe es in dem Moment nicht gespürt durch den Shutdown, ja. Und dann kann ich auch tatsächlich mich nicht mehr so gut da erinnern. Also ich habe da auch eine Blackout. Erinnerung, so eine Erinnerung, ein Blackout in der Erinnerung, was danach, wie wir auseinandergegangen sind. Ich kann mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. So krass war der Shutdown, ja. Und das ist so ein bisschen das, was so mein Rückzüglersystem früher gemacht hat, ja, jetzt nicht mehr. Wenn so schmerzliche Sachen im zwischenmenschlichen Bereich passieren, so wurde ich einfach auch geprägt, ja. Emotionen alle runterzudrücken, passiert ganz automatisch, ein bisschen Shutdown und funktional zu sein, ja, zu gucken, was, okay, was ist jetzt? Ich dachte, glaube ich, auch so daran, okay, du hast hier noch dein Cappy, bitte nimm das mit.
Deine Zahnbürste?
Ja, so, ich bin dann in diesem Shutdown so ganz funktional. Und der Schmerz, der emotionale Schmerz, das ist ja das Spannende, wenn wir ins Shutdown gehen, der kommt dann verzögert später, ja. Und das habe ich dann oft gemerkt, wenn ich traurige Musik gehört habe, ja. Und dann in ein emotionales Tief gekommen bin, da kam dann der Schmerz durch, ja. Und dann bin ich tatsächlich auch dann wirklich, das kann ich dann auch, in so eine tiefe Traurigkeit abzurutschen, ja. Ich bin dann aber allein, ja. Mir fiel es ganz schwer, das zu teilen. Ich habe darüber gesprochen, ja, aber ich habe nicht diesen tiefen Schmerz, ja. Ich war dann so mit mir alleine in diesem Schmerz und den habe ich dann so über Musik zum Beispiel zugelassen, ne, und habe dann auch geweint, ne. Da kamen dann auch die Tränen, ja. Aber ich hätte das nicht gekonnt, vor anderen zu weinen, so, ne. Da war ich wirklich krass in meinem emotionalen System. So wie ich geprägt worden bin einfach, ja, ganz woanders, ja. Und dann war ich dann auch so jemand, der dann versucht hat, Beziehung verstehen zu wollen. Wie macht man das richtig? Wie finde ich jetzt den richtigen Partner, der zu mir passt, der mich nicht verletzt, ja? Das ist ja das, was wir dann machen, wenn wir rausgehen aus so einem Liebeskummer. Das will ich nie wieder erleben, ja. Und das ist natürlich total gefährlich, ja, weil wir dann sehr zumachen, ja. Mhm. Weil das gehört einfach zur Beziehung dazu, ja. Mhm.
Vielleicht kannst du mal ganz kurz in zwei Sätzen nochmal erklären, was ist Rückzügler und was Verfolger ist, weil dann würde ich nämlich dann darauf aufbauen, mal noch eine Frage dazu stellen, was Trennung angeht.
Was Trennung angeht.
Genau, aber erstmal nur was Rückzügler und Verfolger. Einfach nur für die Folge damals nicht gehört haben. Was bedeutet
gerne.
Das?
Also, wie beschreibe ich das? Ich beschreibe das mal, deutlicher ist es zu sehen in einer Konfliktsituation. Mhm. Verfolger sind meistens die ein Stück weit lauter sind, die gut in Kontakt mit ihren Gefühlen sind, ja, mit Ärger, Wut, Frustration. Das kommt relativ schnell raus, ja. Die können Sachen ansprechen, auch unangenehme Sachen ansprechen. Und die bleiben in Konfliktsituationen im Kontakt. Das heißt, die bleiben hartnäckig dran, die wollen diskutieren, die wollen den Konflikt sofort lösen, ja, sind auch in einer emotionalen Energie, die sehr expressiv ist, ja, also Ärger, Frust, das sieht man alles, ja. Während Rückzügler auf der Gegenpart sind, ja, die sind eher erstmal als Reaktion auf den Verfolger eher abwehrend, ja, wollen irgendwie das runterkochen lassen, sind dann so ein bisschen beschwichtigend, versuchen zu bagatellisieren, irgendwie, das ist doch nicht so schlimm, reg dich doch nicht so auf, ja, und gehen eher emotional in den Rückzug, ja, das heißt, da passiert genau das Gegenteil, emotional spürt man die nicht, ja, die sind dann eher rational da, ja, und versuchen, was logisch zu lösen, Verfolger manchmal auch, ja, aber emotional sind die ganz woanders und Rückzügler versuchen quasi, sich nicht in diese Emotion reinziehen zu lassen, was ja erstmal gut ist, zeigen aber auch selber keine Emotionen, ja.
Sind introvertierte Menschen dann tendenziell eher Rückzügler?
Nee, kann man so nicht sagen. Kann man so nicht sagen tatsächlich. Und dieses Rückzug und Verfolgung ist wirklich ganz deutlich in Partnerschaften zu sehen. Ja. Und da haben wir das, Introvertierte können auch krasse Verfolger in Partnerschaften sein. Ja. Weil die sich dann natürlich in der Partnerschaft irgendwie sicherer fühlen und sich zeigen können. Ja.
Ist es möglich, dass man sich im Laufe des Lebens entwickelt vom Rückzügler zum Verfolger? Weil ich schon in der Vergangenheit sagen würde, war ich eher Rückzügler, mittlerweile, auch wenn das immer wieder mein Kampf ist, vor allem weil du jetzt gerade Konfliktsituationen angesprochen hast, ich mittlerweile, auch wenn es für mich manchmal wirklich wahnsinnig schwer ist, versuche, Konfliktsituationen zu halten und durchzugehen.
Also im Grunde haben wir beides in uns. Wir können verfolgen und wir können Rückzug haben. Ja. Meistens ist eine Neigung stärker. Ja. Und wir können dann auch springen. Ja. Wir können in anderen Situationen dann auf einmal Verfolgung sein. Das kann sich auch im Laufe unseres Lebens entwickeln. Deswegen, du wirkst von deiner Energie zum Beispiel für mich mehr als Verfolgerin. Deswegen bin ich davon ausgegangen. Aber ja, du hast dich wahrscheinlich da verändert. Ja. Aber im Grunde genommen geht es wirklich darum, sich aus beiden Rollen loszulösen. Ja, weil beide Rollen ungünstig sind. Ja. Und sich eher in der Mitte zu treffen. Und da gehört viel dazu, wie gut bin ich in Kontakt mit meinen Gefühlen. Ja. Wie gut kann ich die mitteilen. Ja. Weil wenn ich ein Rückzügler bin und ein Verfolger kritisch mit mir ist, dann tut mir das weh. Ja. Und dann darf ich das zeigen. Dann kann ich sagen, du, ich möchte wirklich gerne hören, was du sagst, was du sagen willst. Ja, ich bin daran interessiert. Aber so wie du das gerade sagst, kann ich das nicht annehmen, weil mir das weh tut. Und du bist ein wichtiger Mensch für mich. Ja. Also mein Partner, meine Partnerin. Kannst du bitte liebevoll mit mir sprechen, damit ich bleiben kann und dir zuhören kann. Ja. Oder ein Verfolger, der merkt, ich habe ein Thema und ich bin mir so unsicher. Ich weiß genau, wenn ich dieses Thema anspreche, werden wir uns streiten. Und ich will nicht, dass wir uns streiten. Ich liebe dich so sehr. Ja. Kannst du mir helfen? Ich habe dieses Thema, es beschäftigt mich. Ich möchte es gerne mit dir besprechen. Hast du gerade einen Moment? Ja, kannst du mir gerade zuhören? Es könnte sein, dass wir in einen Konflikt geraten, was ich nicht möchte. Aber ich kann dieses Thema nicht noch weiter mit mir rumtragen und unterdrücken. Mich interessiert, wie es dir damit geht. Ja. Da sind wir quasi raus aus unseren Rollen, ja, und treffen uns mehr in der Mitte. Das ist so das Zielding, ja.
Gibt es bei diesem Thema Trennung so gewisse Phasen, die die Beteiligten durchlaufen, die man sozusagen ähnlich wie bei einem Trauerprozess, wenn jemand gestorben ist, ja fast schon sieht als Schema?
Ja, wobei ich dazu auch nochmal sagen muss, Trennung findet schon in der Beziehung statt. Ja, diese Trennung auszusprechen, ja, ist ein Teil der Beziehungsphasen. Ja. Also in der Beziehungsstatistik wissen wir, dass bevor eine Trennung ausgesprochen wird, gibt es innerhalb der Beziehung eine Art Ambivalenzphase. Die geht im Durchschnitt 2 bis 3 Jahre. Das ist oft die Krisenzeit, ja, die ein Paar hat noch vor der Trennung. Ja. Die kann mal leiser sein, die kann mal lauter sein, ja. Aber das wurde gut untersucht und wir wissen, dass Trennung schon anfängt in der Beziehung, also am Ende. Ja. Und das ist da zum Beispiel in dieser Ambivalenzphase, da kommen die Paare oft dann in die Therapie, weil sie spüren, oh, Trennung könnte anstehen oder wollen wir verhindern, abwenden. Da können wir nochmal versuchen, das Ruder rumzureißen. In diesen Phasen arbeiten wir in der Paartherapie. Was eigentlich nicht so günstig ist, ist natürlich immer besser präventiv und vorher, bevor man ja da so reingerät. Aber da entwickeln wir uns, glaube ich, hin, ja, dass wir auch präventiv auf unsere Beziehung schauen dürfen.
Sind das auch so die Phasen, wo Fremdgehen auch üblich ist?
Unterschiedlich. Fremdgehen ist nochmal echt ein Kapitel für sich. Das ist nochmal sehr komplex. Das kann man so pauschal nicht sagen, ja. Aber man kann auf jeden Fall sagen, 2 bis 3 Jahre vor der ausgesprochenen Trennung findet schon was mit dem Paar in der Trennung statt. Auch wenn einer sich am Ende entscheidet, war der andere mit in dieser Ambivalenzphase drin. Ja, und hat es, ganz viele sagen rückblickend, ja, wusste ich, uns ging es nicht so gut. Ja. Aber meine Strategie, damit umzugehen, war es auszusitzen oder das und das zu machen. Und meistens wirkt das nicht, weil jeder alleine versucht, ja, diese Phase zu überstehen. Aber es geht wirklich darum, die gemeinsam zu verändern, ja, weil das ist ein Warnsignal. Das sagt, hier läuft irgendwas in der Beziehung nicht richtig, ja. Und dann zu schauen, wie können wir das besser machen miteinander gemeinsam, ja. Und dann kommt irgendwann früher oder später einfach die Trennung, die ausgesprochen wird, ja. Und dann beginnen eigentlich bestimmte Phasen, je nachdem, wer die Trennung ausspricht. Ja. Es gibt quasi oft auf der Seite, wenn man getrennt wird, eine Phase von Verleugnung und Hoffnung, dass das nicht echt ist. Ja. Also man vermeidet oder ignoriert die Realität, die gerade passiert. Ja. Einfach auch aus dem Grund, ja, weil sie so überwältigend für einen ist. Ja. Man will da nicht dran glauben, weil natürlich die Vorstellung, wir trennen uns, ja, wir waren jetzt 10, 20 Jahre zusammen, das kann man sich einfach als Mensch kaum vorstellen, was das bedeutet, ja. Und dann ist man erstmal in so einer Phase drin, ja. Da verleugnet man, man hofft, dass es anders wird, ja. Man ist in dem Schock, man ist ganz ungläubig, ja. Das Spannende ist, derjenige, der sich für eine Trennung entschieden hat, hat diese Phase vorher schon in der Beziehung gehabt. Ja, der verleugnet ja auch sein Gefühl, das sich die ganze Zeit gemeldet hat, irgendwie stimmt hier was nicht. Ja, der verleugnet das auch eine gewisse Zeit, hat auch eine gewisse Zeit eine Hoffnung. Aber das ist das Spannende, Paare laufen dann in unterschiedlichen Filmen in dieser Beziehung dann. Ja, und das Aussprechen der Trennung ist dann wie so, sich auf den gleichen Stand zu bringen. Ja, guck mal, hier stehe ich jetzt. Ja, aber da ist es dann leider zu spät, um die Beziehung nochmal rumzureißen, weil das ist tatsächlich auch so, gerade wenn dann Frauen sich entschieden haben, sich zu trennen, man kann die Emotion nicht mehr zurückholen. Ja, das ist ganz, ganz selten der Fall, dass das gelingt, weil die Emotion verabschiedet sich dann schon in der Beziehung. Ja, und der andere hat aber noch die Emotion. Ja, das ist echt, der hat die noch. Ja, aber es hat dann keine Wirkung mehr. Ja. Und das muss man realisieren. Ja, dann muss der andere realisieren und der andere muss dann warten, der schon quasi in einer anderen Phase ist. Und was dann bei beiden dann relativ nach diesem Akzeptieren und die Realität sehen, so ist es jetzt, ist wirklich nicht veränderbar, dann kommt eigentlich der richtige Verarbeitungsschmerz, sagen wir, nämlich die Traurigkeit. Ja, die Traurigkeit darüber. Und da mischt sich auch manchmal ein Gefühl von Scham leider mit rein, ja. Aber auch das Gefühl von Angst, das ist wie so ein kleiner Gefühlscocktail, der dann auch nochmal hochkommt. Ja.
Angst vor dem, was dann kommt, dass man allein ist?
Angst vor dem, was kommt, das ist eine unsichere Situation. Ja. Wie regeln wir das? Wie machen wir das? Wir haben gefühlt ein Leben miteinander verbracht und jetzt, ich kann mir gar nicht ein Leben ohne den anderen vorstellen, auch wenn ich mich trenne tatsächlich. Ja.
Ist das manchmal so der Punkt, wo manche dann wieder zurückrudern?
Manche können da auch wieder zurückrudern, ja, tatsächlich. Ja.
Also Angst vor der eigenen Courage?
Ja, ich würde gar nicht sagen Courage sagen, sondern da ist dann eine große Hilflosigkeit. In der Angst ist eine große Hilflosigkeit, ja. Weil man begibt sich auf total unbekannten Terrain. Man hat keine Landkarte, ja. Mhm. In der Beziehung, egal wie schlecht sie läuft, haben wir immer eine Landkarte. Ja, wir wissen, was schlecht läuft. Es ist uns vertraut, ja. Wir können diesen Schmerz irgendwie aushalten. Irgendwann halt nicht mehr und dann kommt halt die Trennung, ja. Deswegen die eine lange schmerzliche Phase in der Beziehung durchlebt haben, da zieht die Angst auch nicht mehr zurück tatsächlich, ja. Die haben das dann schon ausgeschöpft, ja. Angst, das ist unsicher. Wie sind wir miteinander? Ganz viel natürlich, wenn wir Kinder haben, ganz viel Angst um die Kinder, ganz Trennungen werden wirklich oft wegen den Kindern ganz lange hinausgezögert. Ja, da gibt's dann auch echt verrückte Beziehungsmodelle, die dann Paare versuchen, ja, um ihre Kinder vor einer Trennung zu schützen, ja. Und das tut aber den Paaren oft nicht gut. Ja, da gibt's dann sowas, wir probieren mal eine offene Beziehung, wir probieren mal das, ja. Und es ist auch okay und legitim, das zu probieren. Mhm. Ja, da würde ich jetzt niemanden sagen, oh, wie hättest du nur? Ja, das ist ganz legitim. Die Freiheit haben wir auch heutzutage, ja. Aber es ist auch nur ein verzweifelter Versuch, die Realität zu verleugnen oder zumindest das, was Realität werden wird, so weitestgehend nach hinten zu schieben, ja, was dann Trennung ist, ja. Traurigkeit hat immer was mit Abschied zu tun. Ja, wir bedauern etwas. Ja, auch wenn wir den Menschen nicht mehr als unseren Partner oder unsere Partnerin lieben, ja, auf dieser partnerschaftlichen, romantischen Ebene, ist dieser Mensch uns ja trotzdem wichtig. Wir haben da trotzdem eine emotionale Verbindung zu diesem Menschen. Und der fehlt uns dann in unserem Leben, egal ob wir uns trennen oder der andere sich trennt. Ja, das ist ein Abschiedsschmerz, den wir durchleben müssen. Ja, da dürfen wir weinen, da dürfen wir etwas betrauern. Es fühlt sich so an, wie als würde etwas sterben. Ja, nicht jemand, aber etwas. Ja, und das ist dann dieser Teil der Bindung, die wir miteinander hatten, weil uns verbindet ja auch vieles. Ja, Beziehungen sind nicht nur komplett schlecht gewesen. Ne? Wenn wir im Hass sind oder in der Wut in so einer Phase, ja, dann kann die Traurigkeit keinen Raum einnehmen. Und oft kommen wir über den Hass und über die Wut hinweg, wenn wir die Traurigkeit zulassen, wenn wir schauen, was wir bedauern dürfen. Ja, das ist wirklich wie so ein Zaubermittel manchmal, ja, wenn wir Menschen dann in der Trennungsbegleitung zum Beispiel einladen und begleiten darin, in die Traurigkeit zu gehen, ja, wie sich dann die Wut auch ein bisschen lösen kann, ja. Auch wenn Wut ihre Berechtigung hat, ja. Die ist dann eher noch vorher, ja, in dieser Verleugnung und dieser Schockphase, ja, das ist sowas sehr Reaktives. Weil mir, weil etwas passiert, was außerhalb meiner Kontrolle liegt, ja. Und dann bin ich wütend und will meinen Protest zeigen. Und das ist normal und gesund und darf auch sein, ja. Es darf nur halt nicht so Maße annehmen, dass ich mich selbst oder andere damit nachhaltig verletze einfach, ja. Ein anderes Gefühl, was ganz wichtig ist, da möchte ich auch drauf eingehen, das glaube ich auch immer schon menschlich war und unserer heutigen Zeit stärker ist, womit ich auch selber dann zu kämpfen hatte, ist das Gefühl der Scham bei Trennungen. Ja. Und da bin ich auch sehr auf den Grund gegangen, wo das eigentlich herkommt, ja, heutzutage. Und zwar kommt es viel aus diesem, ich habe versagt. Ja, mir ist das nicht gelungen, diese Beziehung zu halten. Ich habe mir das so gewünscht für mich, für meinen Partner, für meine Kinder, für meine Familie. Ich habe diesen Familientraum und ich habe es nicht geschafft. Ja. Und dann schäme ich mich, da kommt dann so ein Gefühl, ja, von Scham. Und dann will ich das dann auch nicht wahrhaben. Ja. Und dann darf man dann wirklich hinschauen und mit dieser Scham arbeiten, je nachdem, was für eine eigene individuelle Geschichte man mit diesem Gefühl hat, ja, taucht es unterschiedlich stark auf, ja. Hinzuschauen und wirklich ins Mitgefühl zu gehen mit sich selbst und nochmal etwas im Kopf zu korrigieren, das ist ganz wichtig, weil dieses Versagen kommt aus einem Leistungsdenken, ja. Eine Beziehung ist nicht etwas, wo wir beide etwas leisten, ja. Das Leistungsdenken hat in Beziehung überhaupt nichts zu suchen. In Beziehung müssen wir nichts machen, ja, und nichts erreichen, ja. Wir dürfen in Beziehung sein, ja. Wir dürfen in Beziehung leben, wir dürfen in Beziehung menschlich sein, wir dürfen unsere Auf und Abs haben, ja. Wir müssen kein Ziel erreichen. Es gibt nichts, wie im Berufsleben, ja, irgendwie die nächste Leiter zu erklimmen, ja. Wir dürfen miteinander wachsen. Das fühlt sich aber anders an, ja. Das ist nicht wie so ein Ziel erreichen. Das ist mehr so, sich zu entfalten miteinander, ja. Wenn wir am richtigen Ort sind, können wir das gut machen, am richtigen Ort, in der richtigen Beziehung, richtig, ja. Und gibt so einen Spruch, it takes two to tango. Right? Und das dürfen wir auch immer nicht vergessen. Wir haben nicht die absolute Kontrolle über unsere Beziehung, weil da ist noch ein anderer Mensch, der auch seinen Anteil hat, ja, und auch seine Rechte und Pflichten und irgendwie in dieser Beziehung sein darf, ja. Und das ist das Spannende. Gelingt es uns zusammen, weil wir auch zusammen passen und zusammen wachsen können und zusammen diesen Beziehungsraum kreieren können, indem wir beide wachsen können, ja? Oder kommen wir an einem Punkt auf unserer gemeinsamen Reise, wo wir merken, dass wir nicht diesen Raum miteinander weiter halten können oder weiter erschaffen können, ja? Und dass es dann für uns aus welchen Gründen auch immer besser ist, ja, getrennte Wege zu gehen.
Kommt das dann immer darauf an, wie man das vorgelebt bekommen hat?
Das ist wieder ein anderer Aspekt tatsächlich, ja. Das ist eher so ein Aspekt, der uns auf einer Kopf- und Angstebene berührt, ja. Klar, andere Erfahrungen, wie es vorgelebt, wenn wir erlebt haben, Trennung ist was ganz, ganz Schlimmes. Da sind wir eher in der Angst, ja. Bei der Scham ist es wirklich eher so dieses, da habe ich auch wirklich das Gefühl, dass es viel auch so mit unserer Gesellschaft heute zu tun hat, weil wir sehr in der Kontrolle sind. Wir sind sehr in diesem, wir können alles beeinflussen, wenn wir es nur verstehen, ja. So, aber es gibt einfach bestimmte Bereiche, die liegen außerhalb unserer Kontrolle, ja. Und das hat dann mehr mit dem Hier und Jetzt zu tun, ja. Wie wir mit Trennung umgehen, kann auch was mit unserer Erfahrung zu tun, aber das löst dann eher Ängste aus, ja, und in die Traurigkeit gehen zu können, ja. Und um das nochmal rund zu machen, die Phasen, da waren wir ja gerade, ne? Wenn wir durch diese schmerzlichen Gefühle durch sind, ja, was wirklich Zeit braucht, ja, und es braucht, ich möchte mal wirklich mal eine Zahl nennen, es braucht wirklich bis zu 2 Jahre im Durchschnitt nach dem Aussprechen der Trennung, bis ein System sich halbwegs gefunden hat, ja. Das heißt, so lange dauert das, bis wir durch diese Phasen durch sind, ja. Und diese Phase der schwierigen Gefühle, ja, wenn wir uns wirklich erlauben, uns da Zeit zu nehmen und Mensch sein zu dürfen und uns auch Unterstützung holen, ja, dann können wir erst wirklich in diese nächste Phase gut übergehen. Das ist dann dieses Akzeptieren und Loslassen. Als Mensch wurde uns und unsere Psyche wurden diese Gefühle quasi mitgegeben, evolutionär, damit wir so eine Situation verarbeiten können. Ja. Wir verarbeiten sie nicht nur auf einer Kopfebene, im Sinne von, ich verstehe, warum wir nicht zusammenpassen und dass das eine richtige Entscheidung ist. Auch wenn es eine richtige Entscheidung ist, tauchen diese Gefühle trotzdem auf. Wir denken oft, ja, dass diese Gefühle dann nicht auftauchen. Wieso? Muss dich doch nicht tangieren, ist doch jetzt gut. Oder wenn beide sich gleichzeitig entscheiden dafür, sich zu trennen, ja, weil es für beide so passt, kommen trotzdem diese Gefühle verrückterweise, ja. Und die dürfen dann sein, die müssen auch sein, damit unsere Psyche den nächsten Weg gehen kann. Nämlich dann ins Akzeptieren zu gehen, ins Loslassen zu gehen, ja. und uns so ein Stück weit frei zu machen. Die Bindung wird gelöst, ja, auf einer tieferen Ebene, Stück für Stück. Dann können wir in den Neuanfang gehen, ja. Und beim Neuanfang geht es viel darum, uns sie wieder selbst zu finden, ja. Weil gerade in Langzeitbeziehungen sind wir ja sehr dyadig unterwegs, ja. Wir sind wie so eine Einheit manchmal, ja. Und auf einmal ist dieser wichtige Partner, der uns ein Leben lang begleitet hat, dann nicht mehr da, ja. Mhm. Und dann spüren wir uns erstmal als Individuen, ja. Weil das ist dann unsere Realität, ja, dann erstmal alleine, ja. Und dann gucken wir, ja, was ist eigentlich, ja, wer bin ich eigentlich so ein Stück weit? Weil in diesen ganzen Phasen davor und auch in der Krise der Beziehung verlieren wir uns auch einfach, ne? Gerade wenn wir Kinder haben auch, ne? Da geben wir ganz viel von uns auf, von unseren Bedürfnissen, weil wir funktionieren wollen, weil wir irgendwie versuchen, ja, über Wasser zu bleiben. Und dann können wir in der Phase dann wirklich anfangen, uns auf eigene neue Beine zu stellen. Da passiert dann ganz viel auf einer Persönlichkeitsebene auch mit uns. Ja, wir richten uns nochmal neu aus. Und das können wir tatsächlich nur, wenn wir all diese anderen Phasen vorher durchlebt haben. Und die sind natürlich nicht statisch, ne? Wir springen manchmal auch zwischen den Phasen hin und her. Das ist natürlich auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Aber wenn man irgendwie, keine Ahnung, in der Trauerphase ist zum Beispiel und da kommt dann jemand und sagt, hey, guck doch mal nach vorne, so, ey, sorry, aber das kann ich jetzt nicht gebrauchen, ja, ich brauche dann eher jemand, der sagt, ich bin da, ja, wenn du mich brauchst, ich bin da, kann ich dir irgendwie helfen, kann ich dir was abnehmen, ja, das ist okay, dass du traurig bist.
Genau, ja? Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie Familie und Freunde, ja, im Prinzip jemanden unterstützen können, der gerade verlassen wurde oder aber auch der gerade verlassen hat. Also ich glaube, auch das wird oftmals auch unterschätzt, wie sehr auch die Person, die diesen Schritt gegangen ist und gesagt hat, okay, ich möchte jetzt hier die Trennung haben, dass das für sie, glaube ich, auch eine wahnsinnige Belastung ist. Zumal sie ja, wie du das vorhin gesagt hast, ja schon in der Zeit der Beziehung ja schon mit sich gerungen hat und diese ganzen Emotionen im schlimmsten Falle sogar alleine mit sich ausmachen musste und vielleicht nicht irgendwie einen besten Freund oder beste Freundin hatte.
Ja, die haben es dann oft schwerer natürlich, ne, die Trennung ausgesprochen haben. Mhm. Die sind dann auch nochmal Fragen und Kritik und Bewertung von anderen ausgesetzt. Ja, wie kannst du nur? Ja, oder erklär mir doch mal genau warum. Ja, das ist nicht hilfreich. Das ist nicht förderlich. Ich glaube, da darf es sowas wie so eine Respektgrenze geben gegenüber dem Paar. Ja. Nur die, die in dieser Beziehung gelebt haben, ja, können wirklich sagen, wieso man sich getrennt hat und wieso nicht. Ja. Da ist es ganz wichtig, ja, natürlich Mitgefühl mitzugeben. Ja, es fühlen wir natürlich schon. Es wäre komisch zu sagen, ich fühle nichts, wenn du dich trennst. Ja. Klar, gerade wenn wir die Eltern zum Beispiel, ne, die machen sich dann große Sorgen um die Enkelkinder, ne, und fühlen da ganz doll mit. Und es darf geteilt werden. Ja. Oh, es tut mir leid zu hören, dass ihr euch trennt oder dass du dich getrennt hast. Ich würde so gerne mehr wissen natürlich, ne, aber fühl dich frei, mit mir zu teilen, wenn das für dich okay ist, ja, das nicht zu bewerten, ne, oder in Frage zu stellen. Man möchte nachfragen, man muss sich aber wirklich rückversichern, möchte der andere einem das beantworten, ja, und wenn er das erstmal noch nicht dazu bereit ist, das zu respektieren, ja, was ist ja beziehungsweise ganz Intimes, Privates, ne. Und auch die anderen müssen auch erstmal diesen Schock verkraften, ja. Weil was bedeutet das für unsere Großfamilie, ja, oder für unsere Freundschaft, ja, wenn wir in einem Freundeskreis miteinander sind? Wie gehen wir denn damit jetzt um, ja? Man hat ja die immer als Paar gehabt, ja, und jetzt trennen die sich. Was bedeutet das, ja? Ich glaube, da darf man wirklich als Mitmensch quasi oder Angehöriger einfach nur das Mitgefühl mitteilen, ja, es tut mir leid zu hören, es macht mich traurig. Ich bin da, wenn du was brauchst, ja. Ich glaube, ich brauche auch noch einen Moment, um das zu verarbeiten. Gib mir gerne auch noch mal ein bisschen Zeit. Das dürfen wir auch, ja, wenn uns das manchmal emotional auch wirklich doll mitnimmt, weil wir den Menschen sehr nahe stehen. Das darf, glaube ich, alles sein. Und dann wirklich nur die Hand zu reichen. Sich auch nicht auf irgendeine Seite stellen, ja. Das ist auch ganz toll wichtig, ja. Und auch dem, der verlassen wird, zu signalisieren, oh Mann, das ist wirklich doof und schade und traurig, ja. Ich bin auch für dich da. Ich möchte mich aber nicht dazwischen stellen oder mich auf eine Seite stellen, ja. Das ist ganz wichtig, weil dann helfen wir dem Paar oft auch nicht, durch diese Trennungszeit zu gehen, ja.
Wie merke ich denn, dass ich, ja, die Beziehung bzw. die Trennung gut verarbeitet habe und frisch munter ans Werk gehe für eine neue? Mhm. Also gibt es da irgendwie so Symptome, wo du sagst, okay, ja, jetzt ist es soweit oder nee, vielleicht doch noch nicht?
Mhm. Ja, das ist spannend. Man kann schon so sagen, Also wenn wir nur auf der Gefühlsebene schauen, ja, dann fühlt es sich leicht an. Ja, es fühlt sich irgendwie leicht an. Es ist so ein bisschen wie, wenn du dir vorstellst, wenn du mit Gewichte zum Beispiel trainierst, ja, die du irgendwie an deine Beine ranmachst, ja, und dann die Treppe hoch und runter gehst, ja, und dann die Gewichte abmachst und dann nochmal die Treppe hoch und runter gehst, dann spürst du, da ist eine Leichtigkeit in deinem Körper drin, ja. Das ist zum Beispiel so ein Signal, ja. Dann bin ich wirklich alles losgeworden. Auf einer Verstandesebene, ja, ist es wirklich so dieses, ich stelle nicht mehr die Trennung in Frage. Ich bin nicht mehr in der Beziehung. Ich stelle mir nicht die Frage, wieso, weshalb, warum oder was hätte ich anders machen können oder wie, ja. Also ich bin dann im Kopf auch nicht mehr in der Beziehung, sondern ich bin mehr im Hier und Jetzt und bin mehr schon auch in die Zukunft orientiert. Ja. Das sind so Indizien dafür, dass ich jetzt bereit bin für einen Neuanfang. Ja. Und manchmal ist es so, man muss es auch ausprobieren. Ja. Gerade wenn es dann darum geht, neue Partnerschaften, ja, führt kein Weg daran vorbei, das auszuprobieren, ja, zu daten und dann zu schauen, was macht diese Dating-Situation mit mir, ja. Da weiß ich auch erst, bin ich bereit oder nicht. Manchmal kann ich es vorher einfach nicht wissen. Ich denke, ich bin es und dann treffe ich jemanden, ja, wo es mir auch so geht, ja, oder ergangen ist. Und meistens trifft man jemand, der eine ähnliche Trennung auch hinter sich gebracht hat, ja, und dann triggert er wieder was in einem und dann merkt man, oh, ich bin noch gar nicht so weit. Mhm. Nee, ich denke doch noch zu viel bei meiner Ex-Beziehung irgendwie nach und dann darf ich mir einfach noch mal ein bisschen Zeit nehmen, ja. Daran erkennt man es auch, indem man es einfach ausprobiert, ja, ob man schon so weit ist oder nicht, ja. Spannend ist es bei Kindern zum Beispiel, ja, wie das ist, wenn die durch diese ganze, die durchlaufen ja auch, ne, eine bestimmte Phase in der Trennung der Eltern, woran man erkennt, wann die angekommen sind in dem neuen Leben, ja. Und da erkennt man das oft daran, ja. Und das ist ziemlich paradox. Kinder wollen immer, dass die Eltern wieder zusammenkommen. Ja, das ist immer so. Auch wenn die Trennung der Familie gut tut, ja, wollen die das immer. Ja, bis sie irgendwann selber erwachsen sind und selber eine Trennung durchgemacht haben und verstehen auf einer Erfahrensebene, Trennung gehört dazu. Ja, aber als Kinder haben wir immer den tiefen Wunsch, dass unsere Eltern wieder zusammenkommen oder zusammenbleiben. Und das dürfen wir den Kindern auch, unseren Kindern auch lassen. Ja, aber sie entwickeln auch eine Neugier und ein Interesse in eine andere Richtung. Die fragen dann schon nach, ja, also meine Kinder haben das zum Beispiel gemacht, ja, wann kriegen wir denn einen Bonus-Papa? Erstmal war ich total überrascht, dass sie diesen Begriff überhaupt kannten, ja, ich wusste nicht, wo haben sie den her, ja, und dann kam das von denen, ja, weil die wissen, im Leben gehören Partnerschaften dazu. Und es ist ganz normal, ja, dass meine Mama oder mein Papa in eine neue Beziehung geht, ja, wenn die dann nicht schon eine haben. Ja, in dem Fall kommen dann die Kinder und fragen nach. Aber gleichzeitig, wenn man die Kinder fragen würde, ja, wie findest du es, dass deine Eltern getrennt sind, würden die sagen, doof, ich will, dass sie wieder zusammenkommen. Mhm. Beides ist vorhanden, ja.
Ihr Lieben, euch wird es bestimmt aufgefallen sein, ich hatte angekündigt, dass ich mit Diana über ihre eigene Trennung spreche. Tatsächlich war es jetzt aber so, dass mir in dieser Aufnahme so wahnsinnig viele Fragen eingefallen sind und wir kamen vom 100. ins 1000. und ich habe während der Aufnahme meinen Kopf zurechtgelegt, ich mache einfach eine Doppelfolge raus. Das heißt also, ihr habt heute den ersten Teil gehört zum Thema Trennung und in der nächsten Folge werdet ihr dann Diana hören, wie sie über ihre eigene Trennung spricht. Mit welchen Herausforderungen eine Paartherapeutin vor allem zu kämpfen hat, ich sage nur Scham. Und ja, auch im Prinzip, auch im Hinblick darauf, wie funktioniert denn eine Trennung einigermaßen glimpflich und gut, wenn Kinder im Spiel sind. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis dahin, alles Gute. Das war Und Jetzt, der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast Und Jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News und Behind-the-Scene-Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu Und Jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@undjetzt.de. Und jetzt, bis bald, deine Mareike.